Ja, wir kommen jetzt zu dem zweiten Teil. Jetzt wird es ein bisschen technisch. Jetzt geht es um die Frage, wann dieser Hiob überhaupt lebte. Wir können das Licht aber ruhig ausmachen. Ich habe die wichtigen Bibelverse eh da drauf. Oh, sieht man mich noch? Jetzt sehe ich aber nicht, ob einer schläft, wenn alles so dunkel ist. So, ich fange mal hier mit einem Zitat an aus dem Lieblingsbuch aller Schüler, nämlich Wikipedia. Auch da äußert man sich zu dem Buch Hiob. Und ohne dass man die Sätze alle verstehen muss, will ich einfach nur das Endergebnis anbringen. Und das ist ganz unten in diesem Zitat. Aus diesen und weiteren Gründen wird die Entstehung des Buches von legendarischen Anfängen bis zur Schlussredaktion auf 500 bis 100 vor Christus datiert. Das heißt, wir haben hier auf dieser Seite, was typisch ist, Bibelkritik pur. Man sieht das schon, dass zwischendurch die Rede ist von einem Deutero-Jesaja, also von einem zweiten Jesaja, wenn man das Buch Jesaja ab Kapitel 40 zerlegt. Denn ab Kapitel 40 haben wir die gewaltige Prophetie über den König Kyros. Und es leuchtet natürlich jedem ungläubigen Menschen ein, dass Jesaja schlecht etwas über Kyros schreiben kann, wenn selbiger erst 200 Jahre nach seiner Niederschrift geboren wird. Also muss man dieses Buch Jesaja zerlegen. Man sagt, der erste Teil ist von Jesaja, der zweite ist von einem Deutero-Jesaja, der ungefähr 250 Jahre später verfasst wurde. Und damit mache ich aus der Prophetie eine Nacherzählung. Also so geht man mit der Bibel heutzutage um. Und genauso ist das hier bei dieser Frage mit Hiob. Sämtliche Gründe, die dort angeführt werden, klingen sehr wissenschaftlich. Nichts davon ist vom Prinzip her haltbar. Es ist im Endeffekt eine Interpretation des Buches Hiob, wenn man die Bibelkritik anwendet. So, was wir heute machen werden, wir werden uns einfach einzelne Stellen in dem Buch Hiob angucken und werden überlegen, ob wir nicht auch zu einem Ergebnis kommen, wann dieser Mann überhaupt gelebt hat. Wir müssen dazu auch ein paar Randgebiete zwischendurch mal begehen und müssen uns die Frage stellen, ob es überhaupt eine absolute Datierung gibt und wie das überhaupt mit den Altersangaben, gerade im ersten Buch Mose, in der Bibel aussieht. Also die Frage ist, wann lebte er? Lebte er vor Noah? Lebte er vor Abraham? War er vielleicht ein Zeitgenosse von Abraham oder von Mose? War er vielleicht ein Nachkomme Abrahams? Lebte er viel später oder lebte er überhaupt? Auch das ist ein Punkt, der natürlich bei der Bibelkritik kontrovers behandelt wird, wo man ganz klar sagt, es ist nur eine fiktive Person, eine Romanperson, mehr nicht. Dann haben wir natürlich nur irgendwelche Geschichten hier, Dinge, die nicht tatsächlich geschehen sind. Und das Interessante ist, dass wir Hinweise im Alten Testament haben, auch im Neuen Testament, wo uns klar gezeigt wird, dass dieser Hiob tatsächlich lebte. Eine bekannte Stelle ist im Buch Hesekiel. Da wird Hiob in Kapitel 14 mit Noah und Daniel zusammen erwähnt. Und da wird sogar die Gerechtigkeit von Hiob betont, wovon wir vorhin ein klein wenig gesehen haben. Und diese drei Männer wären darin Noah, Daniel und Hiob. Sie würden durch ihre Gerechtigkeit nur ihre eigene Seele erretten, spricht der Herr. Aber sie können nichts für dieses sündige Volk tun. Aber das zeigt, dass ein Hiob genauso reell war wie ein Noah, der natürlich auch in Frage gestellt wird, und genauso wie ein Daniel, wovon das Buch Daniel schreibt. Oder in Jakobus 5, sieh, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und das Ende des Herrn, natürlich das Ende des Herrn mit Hiob, ist hier gemeint, habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist, wo also Bezug genommen wird auf das Ende von dem Buch Hiob. Das heißt, sowohl das Alte Testament als auch das Neue Testament zeigen, dass Hiob eine tatsächlich lebende Person gewesen ist, also nicht eine Erfindung. Und das gilt für mich für alle Personen im Alten Testament, egal ob das ein Adam war oder ein Noah oder ein Melchisedek und wie sie alle heißen, es sind Personen, die es tatsächlich gab. Wo lebte dieser Hiob? Auch auf diesem Punkt will ich noch kurz eingehen. Er lebte in einem Land, das wird als Uz bezeichnet. Ich habe das ja gelesen, Vers 1, es war ein Mann im Land Uz. Das heißt am Ende von Vers 3, und dieser Mann war größer als alle Söhne des Ostens. Das bedeutet also, dass ein Hiob irgendwo dort vielleicht in dieser Gegend gelebt hat, auf der Grenze zu der arabischen Halbinsel hin. Wahrscheinlich in dem Land Edom. Also das wäre heutzutage noch südöstlich von Jordanien. Aber wir wissen das nicht genau. Wir wissen, dass es dort alte Handelsstraßen gab und dass das ohne weiteres möglich war. Wir wissen allerdings gar nicht, wie die Erde zur Zeit von Hiob aussah, weil wir jetzt im Augenblick ja noch gar nicht genau wissen, wann er überhaupt lebte. Aber wenn man sich das mal auf den heutigen Globus übertragen vorstellen würde, dann wäre das irgendwo da unten halt in dieser Gegend. Hier ist Israel, hier ist die Sinai-Halbinsel, hier ist die arabische Halbinsel, die arabische Wüste. Hier leben die Jordanier und die Edomiter sind ja die Vorfahren der Jordanier. Hier ist dieses Ur in Chaldea, wo Abraham losgezogen ist, bis in dieses Land Israel. Also dass man so eine kleine Vorstellung hat, wo das Ganze wahrscheinlich oder vielleicht spielt. Nur eins ist sicher, dass das Klima heute völlig anders ist als damals. Das werden wir noch sehen, wenn wir uns noch weitere Kapitel in diesem Buch angucken. Wer schrieb dieses Buch? Die letzte dieser Zusatzfragen. Ob es Hiob selbst war, wissen wir nicht. Denn mitten im Buch Hiob stellt er plötzlich diese Aufforderung, oh, dass doch meine Worte aufgeschrieben würden, dass sie in ein Buch eingezeichnet würden mit eisernem Griffel und Blei in den Felsen eingehauen auf ewig. Das heißt, der Schreiber dieses Buches ist uns nicht bekannt. Wir wissen auch nicht genau, wann das Buch geschrieben wurde. Nur das hat natürlich nichts mit dem Inhalt dieses Buches zu tun. Denn das erste Buch Mose wurde auch von Mose geschrieben. Und es behandelt sogar Dinge vor dem Sündenfall und es behandelt Dinge vor der Sinnflut, wovon uns überhaupt keine Aufzeichnungen erhalten geblieben sind, weil die Flut ja die ganze Erde zerstörte. Trotzdem ist das, was im ersten Buch Mose steht, wahr. Das heißt, der Autor eines Buches muss nicht unbedingt zur gleichen Zeit der Handlung gelebt haben. Und 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt ganz klar, dass die Bibel das inspirierte Wort Gottes ist. Also das heißt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Gott hat es in die Schreiber gehaucht, ausgehaucht und in sie eingehaucht. Und das schrieben die Schreiber auf. Das heißt, die Entstehung eines Buches muss nicht unbedingt zeitgleich sein zum Inhalt eines Buches, auch wenn das meistens der Fall ist. Aber auch die Evangelien sind erst nach dem Leben des Herrn Jesus entstanden. Lukas war zum Beispiel auch kein Augenzeuge von dem, sondern er hat recherchiert, er hat nachgeforscht und schrieb dann durch Leitung des Heiligen Geistes. Also 2. Timotheus 3, Vers 16 ist sicherlich eine der ganz, ganz wichtigen Bibelstellen dazu. Also dieses erste Ergebnis, was wir jetzt einmal haben, ist, dass Hiob ohne Frage eine historische Person ist. Auch wenn wir eben nicht genau wissen, wer dieses Buch geschrieben hat und wann es geschrieben wurde. Dann habe ich vorhin schon behauptet, dass Hiob ein sehr, sehr altes Buch ist. Und auch in den Einleitungsworten ist es ja auch gesagt worden. Man kann das natürlich leicht behaupten. Wir brauchen jetzt Begründungen. Denn wie gesagt, in Wikipedia stand ja drin, dass es gar nicht so alt ist. Denn wenn es erst zwischen 100 bis 500 vor Christus entstanden ist, dann wäre es sogar erst nach dem letzten Propheten Malachi entstanden. Also müssen wir es schon irgendwie begründen können. Und dazu gucken wir uns kurz 8 verschiedene Punkte an. Nämlich zum einen ein klein wenig über die biblische Urgeschichte, dass wir noch so mal einen kurzen Überblick kriegen, was am Anfang geschehen ist. Und ob man das Ganze überhaupt so ohne weiteres datieren kann. Und ich werde dann einfach zwei äußere Ansichten nehmen, die so verschiedene andere Ansichten mit einschließen. Also so zwei Grenzbereiche. Dann der Götzendienst in der Bibel und im Buch Hiob, der Opferdienst, das mosaische Gesetz, die erwähnten Völker in dem Buch Hiob, dann einen Bezug zu 1. Mose 1 bis 3 aufstellen, etwas sagen über Hiob, wie er sich über den Sündenfall äußert und dann eben auch, dass dort sehr, sehr seltsame Tiere drin erwähnt und beschrieben werden und ob wir darüber nicht auch etwas über das Alter dieses Buches erfahren. Also wenn wir uns die biblische Urgeschichte angucken, dann teilt sich das vom Prinzip her in drei große Blöcke ein. Es ist zuerst der Block, die Zeit vor dem Sündenfall. Es ist danach der Block oder die Zeitepoche zwischen Sündenfall und Flut. Und dann natürlich die Zeit nach der Flut. Was wir nie vergessen dürfen ist, dass wir hier zwei Erkenntnishorizonte haben. Das heißt, wir können gar nicht, wir wissen überhaupt nicht, wie die Welt, die Erde und der Mensch und die Schöpfung vor dem Sündenfall aussah. Denn die Bibel sagt uns ganz klar, dass Gott nach dem Sündenfall noch einmal in seine Schöpfung eingegriffen hatte. Außerdem wissen wir nicht, wie die Erde vor der Sintflut aussah. Denn ich bin davon überzeugt, dass die Sintflut weltweit gewesen ist und natürlich den gesamten Globus zerstört hatte. Das heißt, von diesen alten Kulturen, die es in dieser Zeit vor der Sintflut gab, ist nichts und gar nichts mehr erhalten geblieben. Wir haben dann die Zeit nach der Flut. Und auch da haben wir sicherlich am Anfang eine Zeit von vielen Katastrophen gehabt. Aber langsam hatte dann die Erde dieses Aussehen, so ungefähr wie es heute der Fall ist. Das heißt, wir können viel leichter zurückschließen und verstehen, wie es nach der Sintflut aussah und auch wie es hier auf dieser Erde aussah. Also wir haben diese drei großen Epochen und die Frage ist, wann lebte jetzt ein Hiob? Lebte er vor dem Sündenfall? Lebte er in der Zeit zwischen Sündenfall und Sintflut? Lebte er direkt nach der Sintflut oder eben viel, viel später, irgendwann, ja, was weiß ich, viele, viele Jahrhunderte nach Mose oder nach Daniel oder wie auch immer? So, ich fange zunächst einmal an mit dieser Zeit vor dem Sündenfall, wo wir vom Prinzip her, ich sag mal, zwei extreme Randbereiche haben. Der eine Randbereich ist, dass man in der Lage ist, zurückzurechnen, wann Adam geboren wurde. Der andere Bereich ist, dass man in die Schöpfungswoche Jahrmillionen hineinlegt. Ich will das nur kurz streifen, weil das nur uns am Rand heute interessieren muss, aber ein klein wenig muss es uns interessieren. Wenn man zum Beispiel meint, man könnte ohne weiteres zurückrechnen, wann Adam geboren wurde, dann müsste man mir zum Beispiel sagen, wie lange Adam und Eva im Garten Eden lebten bis zum Sündenfall. Das ist etwas, was wir vom Prinzip her überhaupt nicht wissen. Es gibt natürlich eine Stelle im ersten Buch Mose, wo es heißt, dass ich es auf die Schnelle finde, sonst kommt es aber auch nachher nochmal dran, in Kapitel 5, und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn in seinem Gleichnis nach seinem Bild und gab ihm den Namen Seth. Aber da weiß man natürlich gar nicht, ob damit gemeint ist 130 Jahre, nachdem er erschaffen wurde oder 130 Jahre nach dem Sündenfall. Und ich könnte noch viele solcher Beispiele anführen. Das heißt also, wir sind vom Prinzip her nicht in der Lage zu sagen, wann ein Adam geboren worden ist. Wir sind auch deswegen sicherlich nicht in der Lage zu sagen, dass Henoch 3598 vor Christus geboren wurde. Das ist ein Extrem, wie man die Bibel interpretieren kann. Und wir werden an vielen, vielen Stellen Probleme finden, weil das so ohne weiteres nicht zurückzurechnen ist. Damit aber jetzt niemand denkt, okay, dann haben vielleicht andere Gläubige recht, die meinen, das Ganze ist Jahrmillionen her, will ich da nur auch zwei, drei Probleme nennen, wenn man die Jahrmillionen in die Schöpfungstage unterbringen möchte. Am besten noch die Jahrmillionen mit den ganzen Erdschichten, wo die fossilen Lebewesen drin sind. Es gibt auch dort verschiedene Probleme. Erstens bin ich davon überzeugt, dass diese Tage 24-Stunden-Tage sein müssen. Denn Gott hat immerhin die Pflanzen erschaffen, bevor das Sonnenlicht auf diese Erde kam. Und keine Pflanze kann Jahrmillionen überleben ohne Sonnenlicht. Das zweite ist, die Erdschichten mit den Fossilien, die wir hier haben, die korrelieren nicht mit den Schöpfungstagen. Zum Beispiel wurden am dritten Schöpfungstag werden schon die im Wasser lebenden Tiere erschaffen, was wir hier in dieser Fossilablagerung überhaupt nicht haben. Zum Beispiel haben wir hier oben auch fossile Menschen, was niemand leugnen kann. Neandertaler ist ein topmoderner Mensch. Das ist aber völlig unmöglich, denn der Tod kam erst nach dem Sündenfall. Das heißt, wenn ich diese Schichten in 1. Mose 1 reinbringe, dann bringe ich schon den Tod des Menschen in eine Zeitepoche, wo es noch gar nicht die Sünde gab. Das nächste ist, wenn ich das so akzeptiere, dass sämtliche Schichten hier reinpassen, da war die Sintflut nur noch lokal, eine örtliche Katastrophe und nicht mehr weltweit. Das nächste Problem, dass ich hier überall ausgestorbene Lebewesen habe. Wie kann dann Gott ganz am Ende seiner Schöpfung sagen, oh siehe, es war sehr gut, wenn es die Lebewesen nicht geschafft haben zu überleben? Und dann lesen wir, als eine Folge von dem Sündenfall war, dass Gott in die Schöpfung eingriff, dass es zum Beispiel Disteln gab und Dornen. Disteln und Dornen finde ich im Fossilbefund, aber lange, lange bevor ich menschliche Fossilien finde. Das heißt, auch hier wird eine Aussage der Bibel völlig auf den Kopf gestellt. Also wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze interpretieren kann. Die, ich sage mal, für mich persönlich beste Erklärung ist, dass wir in 1. Mose 1, wir hatten das ja auch schon, die Beschreibung des Universums finden, dass dann zwischen Vers 1 und Vers 2 der Fall Satans stattfand, aber ohne, bevor es überhaupt Leben auf dieser Erde gab, dass dann die Sechstageschöpfung kommt, wo die Erschaffung des Lebens beschrieben wird. Und damit beginnt dann interessanterweise auch erst die Zeitrechnung. Die Erdschichten mit den Fossilien kommen nach dem Sündenfall. Und da muss man sich fragen, wann sie entstanden sind. Und dann kommen wir wieder zum Buch Hiob. Denn da wird uns von dramatischen Katastrophen berichtet, die es hier auf dieser Erde gab, wo man sogar Wachen an das Meer aufgestellt hat, damit man rechtzeitig gewarnt wurde, vielleicht vor Tsunamis oder vor anderen Dingen, dass dadurch eben im Erdschichten mit Fossilien entstehen können. Natürlich gibt es immer noch das Problem mit dem Universum und seinen gewaltigen Ausdehnungen, aber wenn ich das in 1. Mose 1 entstehen lasse, wo es überhaupt noch keine Zeit gibt, dann habe ich mit diesem Punkt auch keine Probleme mehr. Aber wichtig ist für mich hier dieser mittlere Punkt, nämlich diese Erdschichten, wo wir Hinweise in Hiob finden, interessanterweise nicht im Sintflutbericht in 1. Mose, wo uns bis Kapitel 9, 6 bis 9, wo uns etwas über die Sintflut berichtet wird. Das heißt, wir haben im Buch Hiob ein Buch, wo wir sehr viele nachsintflutliche Katastrophen haben. Und das zeigt jetzt schon, dass das Buch Hiob sicherlich nicht vor der Sintflut geschrieben wurde, als ein wichtiges Ergebnis. Wir sind noch nicht ganz fertig mit diesem Technischen hier, denn die Frage ist immer noch, ob man zurückrechnen kann. In der Zeit zwischen Sintflut und Sündenfall haben wir einen relativ lückenlosen Bericht in der Bibel. Ich gehe mal auf diese Seite hier. Man sieht, dass dort sehr deutlich hier ist Adam, wie alt er ungefähr wurde. Danach kommt das Alter von Seth. Der unsichere Faktor ist, wann Seth genau geboren wurde. Das heißt, ich sage das nochmal, waren die 130 Jahre in 1. Mose 5? Bezieht sich das auf die Schaffung von Adam oder auf die Zeit nach dem Sündenfall? Das ist nicht klar. Das bedeutet, dieser gesamte Block hier, den können wir ein klein wenig nach links und rechts verschieben. Aber in diesem Block von Seth bis nach Noah ist die Zeitrechnung relativ, relativ sorgfältig. Und wir finden auch im Neuen Testament keinen Hinweis, dass hier irgendetwas fehlt. Im Gegenteil, der Stammbaum im Lukas-Evangelium des Herrn Jesus bestätigt das im Endeffekt. Denn dieser Kenan hier, der kommt auch in Lukas 1, Vers 37 vor. Eben auch in 1. Mose 5, Vers 9 bis 14, woraus hier dieser Name kommt. Ich sage das extra, weil in Lukas zweimal der Name Kenan vorkommt. Das ist eine ganz wichtige Sache. In Lukas 1, Vers 36 und 37 wird Kenan zweimal erwähnt. Und das ist in der Tat nicht der gleiche. Es heißt dort in Lukas 1, ich will das mal eben lesen. Lukas 1, auf keinen Fall, was habe ich da hingeschrieben? Lukas 3, Vers 36. Da heißt es, des Peleg, des Heber, des Sala und dann heißt es weiter, des Kenan, des Apaksat, des Sem, des Noah, des Lamech, des Methusala, des Henoch, des Jered, des Mahalalel, des Kenan, des Enos. Das heißt, dieser Kenan in Vers 37, der zweite Kenan, ist genau dieser Kenan hier. Aber es gibt eben in Vers 36 noch einen Kenan. Und da komme ich gleich drauf zu sprechen. Also wir haben zwei Personen mit Namen Kenan, aber es sind zwei völlig verschiedene Personen. Der eine lebte vor der Sintflut, der andere lebt nach der Sintflut. Jedenfalls, was hier die Zeitrechnung anbetrifft, sind wir relativ sicher und wir haben keinen Hinweis, dass da irgendetwas ungenau ist. Ein Kennzeichen dieser Epoche ist das hohe Lebensalter der Menschen, die um die 900 Jahre alt wurden. Eine Ausnahme ist Henocher, der wurde auch entrückt. Also wundert uns das nicht, dass der Mann nicht so alt geworden ist. Aber sämtliche Personen dort werden zwischen 800 bis fast 1000 Jahre alt. Wir kommen zu dem nächsten Block und das ist jetzt die Zeit nach der Sintflut. Also in unsere Richtung. Und jetzt wird die ganze Situation erheblich komplizierter und eine exakte Zeitberechnung ist nicht nötig, nicht möglich. Jetzt bin ich wieder bei Lukas 3, jetzt Vers 36 wird ebenfalls ein Kenan erwähnt, aber ein anderer als der in Lukas 1 und der fehlt plötzlich in der Völkertafel. Auf der anderen Seite fehlen in Matthäus Namen, obgleich das Wort Zeugen verwendet wird. So heißt es in Matthäus 1, Vers 8, Joram aber zeugte Ussia. Und diese Stelle zeigt uns, dass Zeugen nicht biologisch Zeugen meinen muss, sondern es bedeutet, dass jemand in der Abstammungslinie ist. Denn es fehlen Ahasja, Joas und Amasia. Das heißt, sie werden einfach übergangen, weil es gottlose Könige waren. Und trotzdem heißt es in Matthäus 1, Vers 8, Joram aber zeugte Ussia. Wir würden immer ein geschlechtliches Zeugen darunter verstehen, aber das ist anscheinend in der Bibel nicht der Fall, sowohl im Neuen wie auch im Alten Testament. Das bedeutet, wenn wir uns das hier noch einmal angucken, haben wir hier sehr, sehr große Probleme. Zum einen, weil eine Person fehlt und trotzdem heißt es hier, dass sie gezeugt wurden. Das bedeutet also, Zeugen heißt hier, in einer biologischen Reihe zu stehen. Wir wissen also überhaupt nicht genau, wie viele Geschlechter man noch hier zwischenpacken muss. Ein Beispiel haben wir, diesen Kenan aus Lukas 3, Vers 36. Das Einzige, was wir eben wissen, wir können nicht ohne weiteres zurückrechnen. Und das ist etwas, was man sich gut merken muss. Wir können nicht genau sagen, wann die Sintflut war. Wir können nicht genau sagen, wann der Sündenfall gewesen ist. Das Einzige, was uns die Bibel eben sagt, dass natürlich die Schöpfung an sich nicht alt ist. Also nicht Jahrmillionen. Aber ob das Ganze jetzt 6, 7, 8 oder 10.000 Jahre her ist, Das ist wahnsinnig schwer zu sagen, denn wir können es nicht lückenlos zurückrechnen. Aber das wichtige Kennzeichen dieser Epoche ist, das Lebensalter der Menschen nimmt ab. Und jetzt können wir in das Buch Hiob gehen und wir können uns angucken, wie alt ein Hiob geworden ist. Und wenn wir ungefähr wissen, wie alt ein Hiob wurde, dann können wir schon mal einen ersten Test machen und mal gucken, wo befindet sich denn dann der Hiob überhaupt in dieser Kurve. So, das an sich ist nicht ganz so kompliziert. Die eine Möglichkeit, die ich habe, ist, dass ich den letzten Abschnitt von dem Buch Hiob nehme. Und da lesen wir am Ende, dass Hiob 140 Jahre nach diesem Ereignis noch lebte. Also Kapitel 42, Vers 16. Und Hiob lebte nach diesen Dingen 140 Jahre. Vorher lesen wir in Vers 10. Und der Herr mehrte alles, was Hiob gehabt hatte, um das Doppelte. Das heißt, wenn Hiob vorher 70 Jahre alt war und Gott hat alles, was er hatte, auch sein Lebensalter um das Doppelte vermehrt, kommen noch 140 Jahre hinzu und dann wäre Hiob insgesamt 210 Jahre alt geworden. Ich habe noch eine Möglichkeit, das ungefähre Alter zu berechnen. Das Durchschnittsalter, wann das erste Kind geboren wurde, war in der Zeit nach der Flut bei ungefähr 30 Jahren. In der Zeit vor der Flut lag es, glaube ich, bei 300, 400 Jahren. Wenn Hiob 10 Kinder hatte und er hat vielleicht alle 3 Jahre ungefähr ein Kind bekommen, das kann man so ein klein wenig rückschließen, wenn man sich so andere Alter in der Bibel anguckt, dann kommen da nochmal ungefähr 30 Jahre drauf. Also ab seinem 30. Lebensjahr zeugte er 10 Kinder, a 3 Jahre, wenn es keine Zwillinge oder Drillinge waren, macht dann noch 30 Jahre drauf. Dann waren die Kinder alle erwachsen, vielleicht besser als verheiratet, denn sie hatten alle ihre eigenen Häuser. Sie lebten also nicht mehr bei Hiob. Also kann ich noch ungefähr 20 Jahre draufrechnen. Das ergibt ungefähr 80 Jahre. Das heißt, 80 Jahre vor diesem Ereignis wurde Hiob geboren. Er lebt danach noch ungefähr 140 Jahre, was die Bibel sagt. Dann komme ich auf ungefähr 220 Jahre. Also egal, wie ich hier den Ansatz angehe, ich komme auf eine Lebenserwartung von ungefähr 210, 220 Jahren, das Lebensalter, das Hiob hatte. Und wenn ich das jetzt in unser Diagramm einzeichne, dann sehe ich klar, dass ich in einer Zeit bin, ungefähr zur Zeit von Peleg. Also irgendwo zwischen Heber und Peleg könnte demnach Hiob gelebt haben. Man sieht diese grüne Kurve und das zeigt uns noch einmal vollkommen, dass er nicht in die Zeit vor der Sintflut passt, sondern ganz klar in einer Zeitepoche danach, aber auch nicht in den ersten Generationen, sondern erst in einer weiteren Generation, irgendwo hier in diesem Bereich noch vor Abraham. Das ist mal ein erster Hinweis, den wir hier in diesem Buch finden. Also das Buch gibt uns schon zwischen den Zeilen Informationen, wann dieser Mann ungefähr gelebt hat. Wenn wir nur diesen Hinweis hätten, wäre es natürlich etwas schwach. Es macht die Summe der Hinweise, gibt uns die entscheidende Information. Also das Lebensalter Hiobs passt in die Zeit Peleks bis Seruks. Dazu passen auch die in diesem Buch erwähnten nachsintflutlichen Katastrophen, Ereignisse, die wir in keinem anderen Bibelbuch finden. Auch wenn das immer in den Reden drin verborgen ist. Aber das macht auch die Reden aus naturwissenschaftlicher Sicht interessant. Der nächste Punkt ist der Götzendienst, den wir im Alten Testament haben. Der erste Mann, von dem wir lesen, dass er, sein Vater und andere Verwandten anderen Göttern dienten, das war Abraham, als er noch in Ur in Chaldäa gewesen ist. Das war aber nicht nur das Kennzeichen Abrahams, sondern es taten auch die Leute in Ägypten und es taten auch die Amoriter, die in dem Land, was später Israel sein würde, wohnten. Josua erwähnt das ganz deutlich in Josua 24. Es wird uns auch dann erklärt in 1. Mose 26, was das für Götzen waren, die man damals hatte. Es waren selbst hergestellte Götzen, also geschnitzte Bilder oder Bildsäulen oder eben Steine mit irgendeinem Bildwerk. 1. Mose 31 zeigt uns dann, dass es auch Hausgötzen gab, Teraphim, so kleine Dinger, die man in die Tasche stecken konnte. Ja, einige würden, wir würden das vielleicht heute als Amulett bezeichnen. Man kennt ja so mal so Schüler, die bei einer Mathearbeit immer so ihr Stofftierchen streicheln müssen, ja, als wenn das irgendwie die Antworten produziert. Ja, aber die Zeiten haben sich vom Prinzip her, ich sag mal, kaum verändert. Das sehen wir auch gleich noch. Aber das sind diese typischen Götter, die es ab der Zeit Abrahams gab. Wir sehen das dann auch bei dem Volk Israel etwas später, wo sie das goldene Kalb machten. Wieder ein selbst hergestelltes Götzenbild, in dem Falle aus Gold. Und deswegen sagt Gott am Ende in 5. Mose 29, ja, ihr habt auch die Götzen der Nachbarvölker gesehen, aus Holz und Stein und Silber und Gold, was die Israeliten leider eben selbst auch manchmal machten. In 2. Könige werden dann im Endeffekt sämtliche verschiedenen Götzen erwähnt, die es gab, nämlich den Baal als den Hauptgott, dann Himmelskörper, die man anbetete, dann im Endeffekt so etwas größere Nischengötter wie die Aschera oder richtig große Götterfiguren und dann eben auch wieder diese Taschengötzen oder so kleine Hauseckengötzen wie die Teraphim. Und es gab sogar Götzenmacher, die im Endeffekt den Beruf hatten, solche Götzen herzustellen. Und auch im Neuen Testament wird das Ganze erwähnt. Der Apostel Paulus sah die Stadt Athen, dass sie voller Götzenbilder war. Und es heißt auch an anderer Stelle, die kupfernen, steinernen, silbernen und hölzernen Götzenbilder. Und nicht umsonst sagt Gott heute noch, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Also eine Zeit, eine Warnung, die heute noch genauso aktuell ist. Ja, und Götze kann ganz viel sein. Und ich will jetzt nicht nur hier über diese Sachen aus dem Alten Testament sprechen, aber so ein Götze kann auch ein Auto sein. Ja, wenn jemand sein Auto jeden Tag zweimal wäscht und poliert und dafür mehr Zeit aufwendet, als mal in der Bibel zu lesen, da kann das schnell ein Götze werden. Oder Musik oder berufliches Weiterkommen oder auch Hausarbeit. Ja, so ein Sakrotanhaus, wenn man jeden Tag 8 Stunden nur noch putzt und schrubbt und für nichts anderes mehr Zeit hat. Also auch so banale, auch nützlich und gute Dinge. Ja, auch so ein Laptop, den ich da vorne habe, das kann irgendwann natürlich zu einem Götzen werden, wenn mir diese Dinge meine Zeit stehlen und dass ich nicht mehr in der Bibel lesen kann. Aber man merkt, es sind alles irgendwie von Menschen gemachte Sachen. Das ist eigentlich das Hauptkennzeichen auch von Götzen heutzutage. Also es gibt eine riesige Palette an Götzen und jeder kennt sein eigenes Leben und jeder kennt seine eigenen Probleme und jeder kennt die Dinge, die ihn von Gott abziehen, wo man sich dann lieber mehr mit beschäftigt als mit Gott oder mit dem Herrn Jesus oder mit dem Lesen des Wortes Gottes. Ja, das kann auch, jedes Fortkommen kann das sein. Ja, wenn man überall der Beste und der Erste sein will und dafür sehr viel Zeit und sehr viel Energie aufwendet, dann kann das zu einem Götzen werden. Aber keinen einzigen dieser Götzendienste finden wir im Buch Hiob. Im Buch Hiob finden wir einen völlig anderen Götzendienst. Also all das, was ich erwähnt habe, finden wir nicht bei Hiob noch bei den Völkern seiner Zeit. Sondern das, was ich eben gezeigt habe, finden wir erst nach der Sprachverwirrung in Babel. Denn zur Zeit von Abrahams, da war Elon schon längst an der Tagesordnung. Im Buch Hiob finden wir einen ganz anderen Götzendienst, nämlich den ersten möglichen überhaupt, dass man Himmelskörper verehrt. Das ist die einzige Form des Götzendienstes, die wir im Buch Hiob finden. Das heißt, wir haben hier die früheste Form des Götzendienstes, dass man irgendeinen Himmelskörper, irgendeinen Planeten, irgendeinen Stern oder vielleicht sogar ein Sternbild angebetet hat, was Gott damals gab als eine Orientierungshilfe, als eine Möglichkeit der Zeitberechnung. Daraus hat man sehr, sehr früh einen Götzendienst gemacht. Und so sagt Hiob, wenn ich die Sonne sah, wie sie glänzte und den Mond in Pracht dahinziehen und mein Herzen im Geheimen verführt wurde und mein Mund meine Hand geküsst hat. Das heißt im Endeffekt, dass ich solche Himmelskörper angebetet habe. Auch das wäre eine gerichtlich zu strafende Ungerechtigkeit. Denn Gott droben hätte ich verleugnet. Und so sagt Mose später zu seinem Volk durch Gott, dass du deine Augen nicht zum Himmel erhebst und die Sonne und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels siehst und verleitet wirst und dich vor ihnen niederwirfst und ihnen dienst. Das bedeutet, wir haben also in dem Buch Hiob lediglich die älteste Form des Götzendienstes, die es überhaupt gibt. Und das ist das Anbeten der Himmelskörper. Und das ist auch etwas, was wir eigentlich nur bis zur Zeit von Abraham finden. Denn von da an haben wir schon die Anbetung und die Verherrlichung von selbstgemachten Gegenständen. Ich will es jetzt mal so nennen. Direkt dazu kommt die zweite Seite, das ist die positive Seite, nämlich der Opferdienst. Und das einzige Opfer, das wir in der alten Zeit finden, im ersten Buch Mose, ist das Brandopfer. Wir haben das in 1. Mose 8, Vers 20. Als Noah ein Opfer brachte, als er nach der Sintflut auf der trockenen Erde stand. Und zu dem Zeitpunkt sah die Erde noch anders aus als heute. Ich habe eine Frage bekommen, wo draufsteht, wie es möglich war, dass sich die Tiere auf der Erde verteilen konnten nach der Sintflut. Sie konnten es deswegen, weil die Erde noch eine zusammenhängende Landmasse gewesen ist. Und die Bibel sagt uns, dass erst einige Generationen später sich die einzelnen Kontinente voneinander getrennt hatten. Und dann war es natürlich für die Tiere nicht mehr so ohne weiteres möglich, sich auf der Erde zu verteilen. Aber in den ersten Jahren, wo langsam erst diese Kontinentaldrift, das heißt das Auseinanderschieben der Kontinente stattfand, gab es natürlich noch Landbrücken. Und darüber konnten sich die Tiere und auch die Menschen verteilen, obwohl das die Menschen später auch auf Boote gemacht hatten. Ja, man weiß durch Versuche, auch durch Thor Heyerdahl, durch archäologische Experimente, dass man auf Papyrusbooten Hunderte, Tausende von Kilometern auf dem Ozean zurücklegen konnte, um andere Gegenden zu besiedeln. Aber die Hauptantwort ist, die Erde sah damals noch anders aus. Die Kontinente hingen zusammen und fingen erst während der Sintflut langsam an, auseinanderzubrechen. Aber das, was Noah machte, war, er opferte dort Brandopfer auf dem Altar. Nicht irgendein Sünd- oder Schuldopfer. Das Ähnliche finden wir auch bei Abraham in 1. Mose 22, wo fünfmal die Rede von einem Brandopfer ist. Auch wenn Abraham anschließend diesen wieder nahm, der sich im Dickicht verfangen hatte, dann opferte er ihn als Brandopfer. Die anderen Opfer, ich habe das hier, Sündopfer, Schuldopfer, Friedensopfer, Speisopfer, finden wir eigentlich erst nach dem Auszug aus Ägypten. Das heißt also, auch dieser Opferdienst, auch am Ende, als die drei Freunde zu Hiob kamen und wo Gott ganz klar sagt, dass er mit dem Verhalten und mit den Reden dieser Freunde nicht einverstanden war. Er sagt zu ihnen in Kapitel 42, Vers 8, in Vers 7, dass sein Zorn gegen sie entbrannt ist. Und dann sagt er, nun nehmt euch 7 Stiere und 7 Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und opfert ein Brandopfer für euch. Wir hätten ein Sündopfer erwartet, aufgrund der Sünden, die sie durch ihre Reden getan hatten. Aber es gab zu der Zeit Brandopfer ausschließlich und man opferte Brandopfer. Das heißt also, sämtliche anderen Opfer finden wir erst nach dem Auszug aus Ägypten. Und das zeigt uns eben auch im Buch Hiob. Ich habe die Stelle jetzt gerade schon erwähnt und in Hiob 1, das haben wir heute vorhin ausführlicher betrachtet, werden auch stets Brandopfer gebracht, obwohl Hiob das tat, weil er dachte, seine Kinder hätten gesündigt haben können. Hätte man ein Sündopfer erwartet, es gab es nicht. Und dass ausschließlich diese Form des Opfers dargebracht wurde, zeigt uns schon wieder, wie alt dieses Buch sein muss. Und dass es absoluter Unfug ist, das in die Zeit 500 bis 100 vor Christus einzudatieren. Das Gleiche gilt auch bei der Frage, wer hat die Opfer dargebracht? Denn es waren keine Priester, die das taten, sondern das war im Endeffekt ein Noah selbst. Ein Abraham war es selbst, ein Hiob war es selbst. Sie waren alle keine Priester, aber sie waren oft die Vorsteher eines Hauses. Das Interessante ist, nach dem Auszug aus Israel wird der Priesterdienst richtig eingesetzt. Doch am Anfang durfte noch jeder Priester sein in 2. Mose 19, Vers 6 und ein Opfer darbringen. Ebenso wie das auch in der Zeit vorher der Fall gewesen ist. Doch kurze Zeit später wurde ein Gesetz gegeben, wo der Dienst des Priestertums ganz eindeutig auf das Haus Aaron eingeschränkt wurde. Und es war anschließend ausschließlich die Aufgabe der Priester zu opfern. Doch vor dem Gesetz vom Sinai brachte das Oberhaupt einer Familie die Opfer dar. Beispiele sagte ich schon, Noah und Abraham. Und genau das finden wir in Hiob. Da sind es Hiob und seine drei Freunde oder eben auch Hiob, die dieses Opfer im Endeffekt darbringen. Also ein völlig anderer Opferdienst, als das später nach dem Auszug aus Ägypten der Fall gewesen ist. Also auch das schließt dafür, dass das Buch Hiob irgendwo parallel zum ersten Buch Mose laufen muss. Wir kommen noch kurz zu dem mosaischen Gesetz. Noch viel bedeutender finde ich die Tatsache, dass die 10 Gebote und das Gesetz vom Sinai mit keinem einzigen Wort erwähnt werden. Auch das Volk Israel wird nicht erwähnt. Und das ist sehr erstaunlich, denn viele Reden in diesem Buch, und so Gott will, werden wir das noch sehen, drehen sich um die Frage von Recht und Unrecht, Sünde und Gerecht. Belohnung und Bestrafung. Die ganze Argumentation der Freunde baut ja darauf auf. Hiob, wie kannst du denn gerecht sein, wenn Gott dich so straft? Gott straft doch nur jemanden, der Sünden getan hat. Und Hiob denkt ähnlich. Hiob denkt, Gott, du hast den Falschen bestraft. Wieso denn mich? Ich habe doch gar keine Sünden getan. Das heißt, es war für die damalige Zeit, man sieht das in der Argumentation, in dem Inhalt der Reden, irgendwie klar, Gericht ist die Folge von Sünde. Das Gleiche gilt für Belohnung und Bestrafen. Doch sie werden nie in dem Buch irgendwie mit dem Gesetz vom Berg Sinai in Verbindung gestellt. Jetzt wundert man sich vielleicht, dass die Menschen Gottes Gebote überhaupt kannten. Wie war das möglich? Das Gesetz war doch noch gar nicht gegeben. Woher kannten dann die Menschen Gottes Gebote? Na, sogar ein Abraham kannte sie schon. Ich habe mal ein Zitat angeführt. Da sagt Gott in 2. Mose 20, in 1. Mose 26, weil Abraham meiner Stimme gehorcht und meine Vorschriften, meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze beachtet hatte. Ja, woher kannte Abraham die denn? War doch noch kein Teil vom 1. Buch Mose geschrieben. War noch kein Teil von der Bibel geschrieben. War das Gesetz vom Sinai? Sollte erst viele, viele hundert Jahre später kommen? Woher kannte ein Abraham die? Oh, die Antwort finden wir auch im 1. Buch Mose. Weil Gott die Menschen damals besuchte. Gott wandelte bei der Kühle des Tages im Garten Eden und besuchte Adam und Eva. Gott besuchte Abraham in 1. Mose 18. Das vorhin schon erwähnt. Das war eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit war durch Gesichte. 1. Mose 15, erste Mal in der Bibel, dass jemand ein Gesicht sieht, das war Abraham. Und das diente zur Ermunterung. Gesichte dienen meistens in der Bibel dazu, dass Gott den Gläubigen ermunternde Worte mitgeben möchte. Manchmal auch warnende, aber meistens ermunternde. Es gab auch Träume. Durch Träume wurden meistens prophetische Dinge mitgeteilt. Wir sehen das bei Josef, der träumte. Es können auch manchmal warnende Dinge gewesen sein, wie bei der Frau von Pilatus, die auch einen Traum in der Nacht hatte, um ihren Mann zu warnen. Also Gott hat damals schon zu den Menschen gesprochen, indem er sie besuchte, indem er ihnen Träume oder Gesichter gab. Und genau das finden wir auch in Hiob 7 und in Hiob 4, dass Gott durch Träume und Nachtgesichte zu den Menschen sprach. Und so haben sie die Gedanken Gottes kennengelernt. Und so war es auch bei Hiob. Und so konnte ein Hiob sagen, ich fange mal vorher an, Eliphas. Eliphas sagt in Kapitel 22 zu Hiob, empfange doch Belehrung aus seinem Mund und nimm dir seine Worte zu Herzen. Da sehen wir das schon. Direkt aus dem Mund Gottes sollte er Belehrungen, Gebote empfangen. Und nimm dir die Worte endlich mal zu Herzen. Und dann sagt Hiob in Kapitel 23, Moment mal, an seinem Schritt hat mein Fuß festgehalten. Seinen Weg habe ich bewahrt und bin nicht abgewogen. Vom Gebot seiner Lippen bin ich nicht abgewichen. Ich habe die Worte seines Mundes verwahrt, mehr als meinen eigenen Vorsatz. Die Menschen kannten die Gedanken Gottes. Die Menschen kannten auch die Gebote, die Anforderungen Gottes. Auch wenn Gott sie ihnen auf eine andere Art und Weise mitgab, als das später am Berg Sinai der Fall sein soll. Aber noch einmal, dass jeder Bezug auf die 10 Gebote und jeder Bezug auf das Ereignis vom Sinai fehlt und nur hingewiesen wird auf Gesichte und Träume, das zeigt uns, dass dieses Buch auch in diesem Punkt weit vor der Zeit des Gesetzes liegt. Also bis jetzt haben wir nicht einen einzigen Hinweis dafür, dass dieses Buch irgendwo vor 2500 Jahren eher geschrieben wurde. Das Gegenteil ist hier der Fall. Nun, das nächste sind die erwähnten Völker. Ich will das hier nur kurz machen. Einmal die Sabäer, die in 1. Mose 10 in der Völkertafel auch erwähnt werden. Anschließend kommen sie mehr oder weniger nicht mehr vor. Es gibt noch eine Stelle, aber da werden sie nur nebenbei erwähnt. Die Chaldäer, haben wir auch eben von gelesen, werden auch in der Völkertafel in 1. Mose 11 erwähnt. Dann nochmal in Kapitel 15 und dann werden sie fast 1500 Jahre lang nicht mehr in der Bibel erwähnt. Und später gibt es noch ein solches Volk, wo man gar nicht weiß, ob es die gleichen Chaldäer sind oder ob sich irgendwo so ein kleines Mini-Völkchen noch parallel überleben konnte zu der Geschichte der großen Völker. Die Temaniter, die haben wir nochmal in 1. Mose 36 und in 1. Chroniker 1. Die Schuchiter, kein Vorkommen mehr in der Bibel. Naamatiter, kein Vorkommen. Busiter, kein Vorkommen. Die Stadt Ophir wird noch erwähnt mit großen Goldvorkommen, Gold von Ophir. Aber das durchzieht sich durch die gesamte Bibel. Es war wohl ein Ort, an dem es sehr, sehr reiche Goldvorkommen gab. Und die Völkertafel zeigt uns, dass das irgendwo in Südarabien gelegen haben könnte. Und das wird natürlich auch passen zu der Gegend, wo das Buch Hiob spielt. Also da einige Völker mit 1. Mose 10 in Verbindung gebracht werden, ist es jetzt schon wieder klar, dass Hiob nicht vor der Sinnflut gelebt haben kann, aber doch irgendwo in der Zeit zwischen Sinnflut und Abraham. Jetzt kommen verschiedene Punkte, und das ist auch interessant, wo Hiob Bezug nimmt auf die frühe Schöpfung. Also nicht so sehr auf das schöpferische und Wunderhandeln Gottes in Bezug auf Menschen oder wie auch immer, sondern auf Hinweise auf die früheste Schöpfung, wie sie uns vor dem Sündenfall beschrieben wird. Wenn es in Hiob 9, Vers 8 heißt, dass Gott die Himmel ausspannt. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das heißt, das gesamte Universum mit all den Himmelskörpern. Dann, dass er derjenige war, der die Erde gründete. Noch einmal, im Anfang schuf Gott Himmel, ich sage mal das ganze Universum und diesen besonderen Planeten die Erde. Und etwas später dann in dieser Schöpfungswoche, in diesen 6 Tagen, da wird diese Erde gegründet, Wasser von Wasser werden getrennt und so weiter und Gott macht das Leben. Dann auch, dass Gott die Sternbilder gemacht hat. Und vielleicht ist das ein Bezug auf den 3. Schöpfungstag, wenn davon die Rede ist, dass Gott die Sonne und so weiter machte. Da heißt es am 4. Schöpfungstag, meine ich, da heißt es in 1. Mose 1, Vers 14, und Gott sprach, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels. Er sagt dann nicht, dass er sie schuf. Er sagt in Vers 16, dass er sie machte und dass er sie zur Beherrschung des Tages, zur Beherrschung der Nacht machte und die Sterne. Vielleicht damit gemeint, dass Gott eine gewisse Anzahl von Himmelskörpern so setzte, dass man sie damals sehen konnte, dass sie gewisse Sternbilder bildeten, die absolut notwendig waren zur Orientierung. Ich weiß, ob jemand mal durch die Wüste gewandert ist oder mal in so einem Schlauchboot mitten am Ozean saß, ja, ohne GPS und die modernen Klamotten. Und wenn du dich jetzt mit irgendjemandem treffen willst, da kannst du ja schlecht sagen, wir rudern Richtung 3. Stern von links. Du willst das an einer Halbkugel machen. Du kannst höchstens sagen, wir rudern Richtung großer Bär. Und aus dem Sternbild, da schnappen wir uns jetzt den ganz linken Stern. Dann weiß jeder, was gemeint ist und dann geht es in die richtige Richtung. Denn im großen Bären ist natürlich der große Wagen. Und damit wissen wir genau, wo es hingeht. Es war also eine echte Orientierungshilfe und die einzige Möglichkeit, die die Menschen damals gerade nachts auf freier Fläche hatten. Den Bären, den Orion, den kann man relativ gut erkennen, diese 4 Sterne, die ein nicht rechtwinkeliges Viereck bilden und dann noch 3 Sterne, die mittendrin auf so einer schrägen Linie liegen. Oder eben das 7-Gestirn ist für heute schwer zu erkennen, für uns oft. Aber wir wissen schon, die Leute in der Bronzezeit haben das gekannt. Es gibt diese berühmte Himmelsscheibe von Nebra und darauf abgebildet, also Ostdeutschland, darauf abgebildet ist das 7-Gestirn. Und die stammt aus der Zeit vor Mose, irgendwann so 1600, 1700 vor Christus. Also Bronzezeit in Europa, da war den Menschen schon klar, was das 7-Gestirn ist. Das heißt, sogar diese entscheidenden Sternbilder haben sich bis heute nicht verändert, weil das die besten Orientierungshilfen waren, die man hatte. Außerdem wird noch Kammern des Südens, vielleicht das Kreuz des Südens, das weiß man nicht genau, dass es damit gemeint ist. Außerdem wird Adam erwähnt in Hiob 31 und sogar die Übertretung von Adam wird dort genannt. Also Hiob war schon relativ vertraut mit diesen Dingen, die damals in 1. Mose 1 bis 3 passiert sind. Aber was noch erstaunlicher ist, dass er viel mehr über den Sündenfall spricht, zum Beispiel, dass der Lohn der Sünde der Tod ist, dass der Mensch in Sünde geboren wird, das ist etwas, was Hiob an mehreren Stellen erwähnt, dass Mühsal das Leben des Menschen kennzeichnen wird. Ja, wir haben das ja in 1. Mose 3. Da heißt es ja, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Gott sagt ja nicht, dass die Arbeit verflucht ist. Wenn das der Fall wäre, bräuchten wir heute nicht mehr zu arbeiten. Sondern Gott sagt, die Arbeit ist jetzt mit Mühsal verbunden, mit Mühe, mit Anstrengung, aufgrund des Sündenfalls. Also musst du ja gut lesen, ja, der Erdboden ist verflucht, nicht die Arbeit ist verflucht. Die hat Gott ja schon eingesetzt, ich hatte es vorhin ja einmal kurz erwähnt, schon in 1. Mose 2 beim Garten Eden. Und er setzte den Menschen in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Auf der einen Seite Genuss, auf der anderen Seite Arbeit, etwas für Gott tun. Und so ist es heute genauso. Nur heute ist Arbeit anstrengend, lästig, mit Mühe verbunden, aufgrund des Sündenfalls. Und er spricht hier schon von der Mühsal, die das Leben des Menschen kennzeichnet, in diesem gesamten Kapitel. Er stellt dann diese hochinteressante Frage, wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Wie könnte ein von einer Frau geborener rein sein? Wie kann ein Mensch, der von einer Frau geboren wird, sündlos sein? Er hat das schon verstanden in 1. Mose 3, dass die Sünde in die Welt gekommen ist und dass es diese Erbsünde gibt. Das heißt, jeder, der geboren wird, der wird in Sünde geboren. Jeder Mensch ist zunächst mal ewig verloren. Und wenn ein Mensch nichts tut, dann geht er ewig verloren. Das heißt, der Mensch muss bewusst etwas tun. Er muss mit seiner Sündenschuld zu Gott kommen, zu Gott umkehren und Gott seine Sünden bekennen. Und dann geht er nicht verloren. Denn er wird zunächst einmal in Unreinheit geboren. Außerdem wird der Mensch zum Staub zurückkehren, wenn er stirbt. Wieder ein Hinweis auf das, was wir im 1. Buch Mose Kapitel 2 finden, dass Gott den Menschen aus dem Staub gemacht hat. Das ist die chemische Seite. Aber damit lebte der Mensch noch nicht, sondern er hauchte in ihm den Atem Gottes. Und damit wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also auf der einen Seite haben wir die Seite der Chemie, auf der anderen Seite haben wir die Seite Gottes, dass nur er leben kann. Etwas, was Hiob hier andeutet und was sich später durch die gesamte Bibel zieht. Aber noch viel, viel mehr Hinweise haben wir auf die Zeit der Sinnflut und die Zeit danach. Und das ist interessant. Ich kenne kein anderes Buch, wo mehr über die Sinnflut als über die Schöpfung geschrieben wird. Aber im Buch Hiob ist das der Fall. Der Grund für die Flut, Gott schließt die Archentür, das Wasser weicht zurück, die Wasser verteilen sich neu, nachsinnflutliche Katastrophen. Ich kann das aus Zeitgründen nicht darauf eingehen. Wir machen das, wenn wir uns die einzelnen Abschnitte angucken. Die nachsinnflutliche Eiszeit, Zerstreuung der Völker auf der Erde. Es wird die Klammer, es werden Völker erwähnt, die sonst nur in 1. Mose 1, Vers 10 vorkommen. Dass es Höhlenmenschen gab. Das finden wir auch im Buch Hiob. Und diese interessanten Land- und Wassersaurier, die es heute überhaupt nicht mehr gibt. Ausgestorbene Tiere. Also wieder ein Hinweis, aber das Interessante ist, viel, viel mehr Bibelstellen, die sich damit als mit der Schöpfung beschäftigen. Und da, ach so, es kommt der Dinosaurier direkt hinterher. Ja, dann kommen wir zu der Stelle aus Kapitel 40, wo es um diesen Behemoth geht. Ich will diesen Vers mal lesen aus Hiob 40. Irgendwie habe ich da ein Bild verloren, aber ist so tragisch. Da heißt es in Hiob 40, ab Vers 15, sieh doch den Behemoth, den ich mit dir gemacht habe. Er frisst Gras wie das Rind. Sieh doch, seine Kraft ist in seinen Lenden und seine Stärke in den Muskeln seines Bauches. Er biegt seinen Schwanz wie eine Zeder. Die Sehnen seiner Schenkel oder Knochen sind verflochten. Seine Knochen sind Röhren aus Kupfer, seine Gebeine wie Barren von Eisen. Er ist der Anfang der Wege Gottes, der ihn gemacht hat, hat ihm sein Schwert beschafft. Es geht noch weiter, Vers 21. Unter Lotusbüschen legt er sich nieder, im Versteck von Rohr und Sumpf. Lotusbüsche bedecken ihn mit ihrem Schatten, es umgeben ihn die Weiden des Baches. Siehe, der Strom schwillt mächtig an, er flieht nicht ängstlich davon. Er bleibt wohlgemut, wenn ein Jordan gegen sein Maul hervorbricht. Fängt man ihn wohl vor seinen Augen? Durchbohrt man ihm die Nase mit einem Fangseil? Da wird ein zweiter Saurier erwähnt. Ziehst du die Leviathan herbei mit der Angel und senkst seine Zunge in die Angelschnur? Kannst du einen Binsenstrick durch seine Nase ziehen und seinen Kinnbacken mit einem Ring durchbohren? Dann heißt es am Ende, kannst du seine Haut mit Spießen füllen und seinen Kopf mit Fischharpunen? Lege deine Hand an ihn, denke an den Kampf, tu es nicht wieder. Das sagt Gott über zwei sehr seltsame Tiere. Und einen, den möchte ich heute kurz, dass wir uns in ein klein wenig angucken, das ist der Behemoth. Von dem Behemoth heißt es, seine Kraft ist in seinen Lenden. Ich habe hier mal einen solchen Dinosaurier als Bild daneben gesetzt, einen Iguanodon. Und man sieht dort, dass seine Kraft ist in seinen Lenden, in seinem Beckengürtel. Da wird mir natürlich jeder sagen, naja, das mag zwar sein, aber das ist ja kein Beweis für einen Dinosaurier. Das hat ein Elefant auch. Oder ein Mammut. Oder ein Nashorn. Oder ein Nilpferd. Ich könnte viele andere anführen. Die haben tatsächlich ihre Kraft in ihren Lenden. Nun, das ist ja nicht unser einziges Kennzeichen. Das zweite ist, er hat einen Schwanz wie eine Zeder. Und das ist beim Nilpferd in der Tat nicht der Fall. Ich weiß nicht, wer mal ein Nilpferd von hinten gesehen hat. Es war damals in Afrika der Einzige, der es von hinten fotografieren wollte. Ihr dachte, ist der verrückt, ist doch von vorne viel interessanter. Ja, am Nilpferd ist nämlich alles imposant, aber nicht sein Schwänzchen. Sind vielleicht 10, 15 Zentimeter, mehr hat er nicht. Also das ist sicherlich kein Schwanz wie eine Zeder, einer der langgestrecktesten Bäume, die es überhaupt gibt in der Bibel. Aber guck dir unseren Iguanodon an, der hat in der Tat einen Schwanz wie eine Zeder. Aha, jetzt haben wir also ein Tier, das hat einen Schwanz wie eine Zeder und seinen Lenden und die Kraft in seinen Lenden. Das denken einige, vielleicht ein Krokodil. Vergiss es, ein Krokodil hat zwar einen Schwanz wie eine Zeder, aber hat keine Kraft in seinen Lenden. Sondern die ganze Kraft, die holt es sich aus dem Schwanz und nicht aus den Lenden. Passt also nicht. Der dritte Punkt ist noch viel interessanter, nämlich dass Knochen mit Sehnen verflochten sind. Das haben wir nur bei den Dinosauriern. Es gibt kein einziges Tier auf dieser Erde, wo Knochen mit Sehnen umwoben oder verflochten sind. Natürlich haben wir alle Sehnen, aber die dienen dazu, damit die Muskeln an den Knochen ansetzen. Aber nicht, dass Knochen verwoben sind. Aber guck dir hier den Schwanz des Dinosauriers an und du siehst wunderbar, wie die Wirbel hier mit Sehnen verwoben sind. Das ist übrigens auch der Grund, warum sämtliche Dinosauriermodelle heute nur noch mit waagerechten Schwänzen gebaut werden. Weil man genau weiß, dass er seinen Schwanz überhaupt nicht biegen kann. Überall, wo der gebogen ist, sind die Sehnen gerissen. Der wird ja nur noch schreiend durch die Landschaft stapfen. Ja, so ein Sehnenriss, so ein Bänderriss tut echt weh. Also, wir haben hier einen dritten Hinweis und die Summe dieser Hinweise, die zeigt ganz klar, es kann nur ein Tier sein, ein Dinosaurier, und der ist sogar schon ganz spezifisch. Sowas haben nur Dinosaurier. Noch einmal, wir kennen kein lebendes und kein fossiles Tier, das solche Sehnen besitzt. Aber Hiob beschreibt sie. Er ist der Erstling der Wege Gottes und Gott hat ihm sein Schwert beschafft. Guck dir den komischen Daumen an. Das hebräische Wort heißt übrigens Kurzschwert oder Dolch. Beschreibt genau den Daumen dieses Iguanodons. Das heißt, was uns hier beschrieben wird, ist ein pflanzenfressender Dinosaurier. Diese riesigen 60 bis 80 Tonnen schweren Dinger, die nach der Bibel übrigens im Wasser lebten. Damit kann ich auch viele Dinge viel besser erklären, wenn ich sie ins Wasser stecke. Aber das soll jetzt auch nicht das Thema sein. Aber wir haben hier einen Dinosaurier und Gott sagt zu Hiob, den ich mit dir gemacht habe. Das heißt, das waren Tiere, die waren wohl aus der Sicht von Hiob nicht unbekannt für ihn. Und der Leviathan, den ich eben las, und man sagt, tu es nie mehr wieder, dass du versuchst, ihn zu fangen. Das ist wahrscheinlich ein fleischfressender Dinosaurier gewesen. Das heißt, wir haben hier Tiere, die heute längst ausgestorben sind, aber die noch in der Zeit nach der Sintflut lebten. Die brauchten nämlich nicht in die Arche, weil es Wassertiere gewesen sind. Und die Arche war ja kein Swimmingpool, dass der da Wassertiere drin hatte, sondern die Arche war ja ausschließlich für landlebende Tiere und interessanterweise auch für Vögel. Dann siehst du, wenn jemand denkt, es gibt nur eine lokale Sintflut, was das für ein Unfug ist. Denn warum soll ich denn Vögel mit an Bord der Arche nehmen, wenn es nur eine lokale Überschwemmung war? Vögel, die können tausende von Kilometern ohne Pause fliegen. Es gibt einen Vogel, der kann 7 Jahre in der Luft bleiben, bis er sich dann endlich mal niedersetzen muss. Der schläft im Flug. Schon eine praktische Sache. Ja, also wie gesagt, dieses Beispiel hier zeigt uns, wir haben hier ganz klar einen Dinosaurier. Ein Tier, das es heute nicht mehr gibt. Das heißt, Hiob 38 kann sich nur auf Dinosaurier beziehen. Die Tiere sind aber längst und auch zur Zeit Abrahams. Wir lesen nichts mehr von ihnen in der Bibel. Längst ausgestorben. Noch ein Hinweis dafür, dass Hiob wenige Jahrhunderte nach der Sintflut gelebt haben muss. Jetzt habe ich noch kurz 2 Punkte. Das mache ich jetzt schnell. Der nächste Punkt ist der Name Gottes. Und das Interessante ist, dass Gott sich hauptsächlich als El Shaddai, als Gott der Allmächtige vorstellt. Insgesamt 48 Mal in der Bibel, dann habe ich mich eben versprochen, 31 Mal im Buch Hiob, 6 Mal im ersten Buch Mose. 1 Mal in 2. Mose 6, dort aber als ein Rückblick auf die Zeit Abrahams. Dann in 4. Mose 24 zur Warnung für den gottlosen Wahrsager Bileam. Dann wird er in Ruth 1 2-mal erwähnt bei der schwer enttäuschten, aufgrund von eigener Sünde und eigenen Wegen gegangene Naomi, die sich danach Mara nannte, Bitterkeit. Dann die Stellen aus Hiob, habe ich schon erwähnt, 31 Mal. Und dann im Endeffekt noch 4-5 Mal mit einem zukünftigen Blick als Gott der Richter. Das zeigt uns, dass der Name Gottes El Shaddai, Gott der Allmächtige, ein typischer Name war für die Zeit von Abrahams und kurz danach. Und wenn er jetzt im Buch Hiob fast ausschließlich vorkommt, obwohl es auch noch andere Namen Gottes gibt, aber ich sage mal sehr häufig vorkommt, dann zeigt uns, dass dieses Buch tatsächlich zur Zeit des ersten Buches Mose gespielt haben muss. Und wahrscheinlich zur Zeit Abrahams, weil das im Endeffekt der Hauptname Gottes oder noch davor im Buch Hiob ist. Nun, ich komme zum Endergebnis und fasse das noch einmal zusammen. Erstens, das Lebensalter Hiobs passt in die Zeit von Peleg bis Serux. Dafür sprechen auch die Katastrophen, die in diesem Buch erwähnt werden. Der Opferdienst in diesem Buch ist typisch für die gesamte Zeitepoche des ersten Buch Mose. Die Handlungen des Buches Hiob liegen weit vor der Zeit des Gesetzes. Da einige Völker mit 1. Mose 10 und 11 in Verbindung gebracht werden, kann Hiob nicht vor der Sintflut gelebt haben, sondern muss kurz danach gelebt haben. Hiob 38 kann sich nur auf Dinosaurier beziehen. Diese Tiere sind aber längst ausgestorben. Als letzter Punkt, der Name Gott der Allmächtige ist kennzeichnend für die Zeit des ersten Buches Mose und wahrscheinlich für die erste Zeit, nämlich zur Zeit Abrahams und kurz davor. Das heißt, wenn ich das zusammenfasse, lebte Hiob demnach in einer Zeit nach der Sintflut, aber noch vor Abraham. Vielleicht in der Zeit von Peleg oder seinen beiden Nachfolgern, als im Endeffekt auch die Kontinentaldrift, das heißt das Trennen der Kontinente voneinander, ihren Höhepunkt erreicht hatte, wodurch wir auch die ganzen Katastrophen in diesem Buch erklären können. Aber dass man dieses Buch erst in die Zeit 500 bis 100 vor Christus eingruppiert, wie das in allen bibelkritischen Kommentaren der Fall ist, wie in Wikipedia gezeigt, übrigens nur im Deutschen. Im Englischsprachigen sind die viel, viel vorsichtiger. Ja, gehört absolut in das Reich der Fabel. Schließen möchte ich mit einem wunderbaren Vers aus dem Buch Hiob, Kapitel 19, Vers 25. Da sagt Hiob: und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Ich hoffe, dass jeder, der hier sitzt, weiß, dass sein persönlicher Erlöser lebt. Dass er eine lebendige Beziehung zu diesem Gott hat. dass er mit seiner Sündenschuld zu ihm gekommen ist, um nicht einmal ewig verloren zu gehen. Denn Jesus Christus wird einmal wiederkommen. Er wird noch einmal hier auf diese Erde kommen. Das ist nicht der Zeitpunkt der Entrückung. Die hat da schon längst stattgefunden, dass all die Gläubigen zu ihm in die Herrlichkeit gegangen sind. Aber er wird einmal hier auf diese Erde kommen und dann wird er auf dem Ölberg stehen. Dann wird er nicht in Gnade kommen, um Menschen zu retten. Dann wird er kommen, um Menschen zu richten. Und dann wird der Jesus seine Ehre bekommen, die ihm zusteht. Dann wird sich jedes Knie vor ihm beugen müssen. Die Gläubigen, wir tun das jetzt schon freiwillig. Und wenn jemand Gott ablehnt, der wird einmal in der Zukunft dazu gezwungen werden. Sogar dieser Hiob, in dem für mich ältesten Buch der Bibel, der weiß, dass sein Erlöser lebt, dass er eine persönliche Beziehung zu diesem Gott hat. Und er weiß, dass er als der Letzte noch einmal auf dieser Erde stehen wird. Dieses Buch hat auch Prophetie. Und diese Prophetie weist hin auf Jesus Christus. Und das zeigt mir noch einmal, dass dieses Buch 100% sicher von Gott sein muss. In diesem ältesten Buch haben wir nicht nur das Thema Leid, sondern ich sagte schon, wenn man es verstehen will, kann man es nur verstehen mit einem Blick auf das Kreuz, mit einem Blick auf diesen großartigen Erlöser, der dort starb und meine Strafe auf sich genommen hat, damit ich frei ausgehen kann, wo ich wirklich sehe, dass Gott allmächtig und dass Gott gnädig ist.